Interessante Feststellung unter dem Titel Das Alte Testament im Alten Testament. Es gibt ganz viele inneralttestamentliche Bezüge. Zum Beispiel in Jeremia 26, 17 bis 19. Da sind wir in der Zeit von Jeremia, kurz vor dem Untergang Jerusalems durch die Babylonier. Und Jeremia trat damals auf als Prophet und sagte, Jerusalem wird untergehen. Das jüdische Volk wird nach Babylon deportiert werden. Aber viele falsche Propheten damals traten auf und sagten, nein, es wird alles gut kommen. Friede, Friede, sagten sie. Shalom, Shalom, das war ihre Botschaft. Und sie wollten Jeremia als falschen Propheten töten. Und dann, das liest man in Jeremia 26, haben sich Leute für Jeremia eingesetzt. Und die haben gesagt, aber schaut mal, Micha, der Moraschtiter, hatte ja auch vorausgesagt, dass Jerusalem zerstört wird. Und damit konnten sie beweisen, Jeremia sagt nichts anderes, was auch schon früher Propheten verkündigt hatten. Auch den Untergang von Jerusalem. Und das zeigt, damals war der kleine Prophet, Micha, schon anerkannt. Und man konnte jetzt eben in Bezug auf diesen neuen Propheten, Jeremia, argumentieren, schaut, das ist nicht einfach ein falscher Prophet, weil er vom Untergang von Jerusalem spricht. Das stimmt ja überein mit der Bibel, die wir bisher schon erhalten haben. Und wenn man in Daniel 9 liest, da ist man ganz am Ende der babylonischen Gefangenschaft und da liest man davon, dass der Prophet Daniel im Buch Jeremia liest. Und er liest diese Stelle aus Kapitel 27 und 29, wo gesagt wird, dass die babylonische Herrschaft 70 Jahre dauern wird. Und Daniel liest das im Jahr 539 vor Christus. Und das war genau am Ende dieser 70 Jahre. Denn, nicht wahr, die Babylonier, die haben ja zuerst das Assyrische Reich, das die Weltherrschaft hatte, zum Einstürzen bringen müssen. Und der große Erfolg war, zusammen mit den Medern und den Skythen, die Eroberung der Hauptstadt Ninive. Das war übrigens vorausgesagt im Detail im Buch Nahum. Und diese Prophetie wurde erfüllt im Jahr 612 vor Christus. Da fiel die Stadt Ninive. Aber es gab dann noch 3 Jahre weitere Kriege und 609 vor Christus war Babylon absolute Weltmacht. Und von 609 bis 539, dem Jahr, wo dann die Perser und Meder Babylon eroberten, das war genau 70 Jahre. Und Daniel liest im Buch Jeremia von diesen 70 Jahren und stellt fest, jetzt ist die Zeit gekommen, wo unser Volk wieder heimkehren darf ins Land der Väter, was sich ja dann eben in diesem selben Jahr noch ereignet hatte. Und so haben wir auch da wieder einen biblischen, innerbiblischen Bezug im Alten Testament. Aber das sind nur 2 kleine Beispiele. Das ganze Alte Testament wimmelt von solchen Bezügen. Es gibt ein Buch von Abba ben David, Makbilot Bamikra, Parallels in the Bible. Jerusalem 1972. Dieses Buch hat alle Parallelen im Alten Testament in Spalten nebeneinander gesetzt. Und so kann man sofort vergleichen die Parallelen in Chroniker und Könige oder eben innerhalb der Propheten und zwischen Samuel, Königen und Propheten. Alles wunderbar so in Parallelen zusammengestellt. Und wenn man dieses Buch studiert, man ist überwältigt von diesen vielen inneralttestamentlichen Bezügen. Nun, wir haben gesehen, das Alte Testament kam zum Ende mit Malachi, 420 vor Christus. Und dann, etwas später, kam dieser Feldzug von Alexander dem Großen. 20-jährig mit 10.000 Männern bricht dieser Mann auf, von Griechenland, von Europa Und in 10 Jahren stürzt er das ganze medopersische Weltreich, das bis nach Indien reichte damals. Und bringt in diesen ganzen Raum hinein die griechische Sprache und Kultur. Und so wurde Griechisch von Europa ausgehend über afrikanische Gebiete, insbesondere Ägypten, und dann bis über den Indus hinaus wird Griechisch zur Weltsprache, also zum Englisch von damals. Und das war in den Jahren 336 bis 323 vor Christus. Und so wurde Griechisch in diesem ganzen Raum auf 3 Kontinenten, ja, Europa, Afrika und ganz besonders Asien, Weltsprache. Und Sie wissen ja bereits, das Neue Testament wurde aufgeschrieben auf Griechisch. Also die Sprache, die von den meisten Menschen gleichzeitig verstanden werden konnte. Und das wurde schon da vorbereitet. Was wir jetzt sehen, diese 400 Jahre ohne Propheten, das war nicht eine Zeit, die einem schwarzen Loch gleichgekommen wäre. Nein, in dieser Zeit sehen wir in Etappen eine Vorbereitung des Neuen Testaments und der frohen Botschaft. Ein weiterer Schritt in Richtung Vorbereitung war 280 vor Christus, wird in Ägypten das Alte Testament von Juden übersetzt auf Griechisch. Und zwar gab es da eben viele Juden, die im Ausland lebten und nicht mehr Hebräisch konnten oder nur sehr schlecht. Und darum war es nötig für die Synagogen außerhalb des Landes, dass man eine griechische Übersetzung hatte. Und so wurde die Septuaginta, die erste Bibelübersetzung, auf Griechisch angefertigt. Die wurde dann auch Bestandteil der antiken Bibliothek von Alexandria. Aber da man diese Bibliothek heute nicht mehr zeigen kann, habe ich da in Alexandria die heutige Universitätsbibliothek fotografiert. So symbolisch, ja. Da wurde die Bibel aufbewahrt auf Griechisch. Und Sie sehen, das war etwas Gewaltiges. Dadurch bekamen Nicht-Juden, der biblische Ausdruck dafür ist Heiden, das ist nichts Wertendes, das bedeutet einfach Nicht-Juden. Für Heiden brachte diese Übersetzung zum ersten Mal einen Zugang zum gesamten Alten Testament. Dass man sich überhaupt informieren konnte, was glauben denn die Juden ganz genau? Und Sie sehen, das ist auch eine wichtige Vorbereitung, denn diese Übersetzung wirkte als Brücke zwischen Alten und Neuen Testament. Im Neuen Testament, das auf Griechisch aufgeschrieben wurde, da wird ja sehr oft das Alte Testament zitiert. Hunderte Male. Und sehr oft wurde bei diesen Zitaten die Septuaginta verwendet. Das war die Bibel, die die Apostel benutzten, um auf Griechisch zu predigen. Ja? Allerdings muss ich noch sagen, im Neuen Testament, manchmal haben sie direkt selber aus dem Griechischen übersetzt, aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt. Und ist also nicht immer die Septuaginta, aber die Septuaginta spielt eine ganz wichtige Rolle als Brücke zum Neuen Testament. Und als Türöffner für Nicht-Juden. Um 63 vor Christus kam es zum Einmarsch der Römer in Jerusalem. Am Yom Kippur, verbunden mit einem schrecklichen Massaker, das die Römer unter den Juden angerichtet hatten. So kam das Land der Juden unter römische Herrschaft. Die Römer haben den Mittelmeerraum vereinigt zu einer politischen Einheit, wie man hier auf der Karte sieht. Und mit Kaiser Augustus kam es zur sogenannten Pax Romana, zu dem römischen Frieden. Dieses Gebiet des römischen Reiches war ein befriedetes Gebiet. Man konnte also von Asien durch Afrika, da im Norden reisen, nach Europa gehen und musste nicht fürchten, dass irgendwo wieder Kriegsgebiet war. Das ganze Gebiet war befriedet. Und diese Pax Romana war natürlich eine wichtige Vorbereitung im Blick auf das Neue Testament und die Verbreitung des Neuen Testaments unter den nichtjüdischen Völkern. Und zwar auf 3 Kontinenten konnte in höchster Geschwindigkeit die frohe Botschaft von Jesus Christus, den gekommenen Messias für Israel und alle Völker, verkündigt und verbreitet werden. Und dazu kommt, dass die Römer ein gewaltiges Straßennetz aufgebaut haben. 80.000 Kilometer Straßennetz. Von daher kommt der Ausdruck, alle Wege führen nach Rom. Ja? Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass schließlich die ersten Boten von Jesus Christus die gute Nachricht in aller Eile eben im gesamten Römischen Reich ausbreiten konnten. Und die Römer haben einen hochentwickelten Schiffsverkehr auf dem Mittelmeer eingerichtet. Und Sie wissen wohl, wie in der Apostelgeschichte im Neuen Testament die Reisen des Apostels Paulus beschrieben werden. Und da wird deutlich, wie wichtig der Schiffsverkehr im Mittelmeer war, um das Evangelium ganz schnell zu verbreiten. Also das war auch eine Vorbereitung des Evangeliums, diese römische Herrschaft. Und noch ein Punkt, Synagogen im Römischen Reich. Es gab viele Juden, die lebten im Ausland. Eben nicht nur in Ägypten, sondern überhaupt in Nordafrika. Und viele auch in Kleinasien, heutige Türkei und Syrien. Und sehr viele eben auch in Europa. Und überall, wo diese Juden waren, richteten sie Synagogen ein. In großen Ballungszentren, ja? Und in diesen Synagogen wurde das Alte Testament gepredigt. Und zwar benutzte man eben weitgehend die Septuaginta. Und so wurde die Kenntnis des einen Gottes der Bibel im Mittelmeerraum durch Juden schon in alttestamentlicher Zeit verbreitet. Und jetzt kommt dazu eine historische Beobachtung. Vor 2000 Jahren gab es sehr viele Menschen im Römischen Reich, die hatten richtig die Nase voll von diesen unmoralischen griechisch-römischen Göttern wie Zeus und Apollo und so weiter und so fort. Götter, die Ehebruch betreiben, Menschenraub. Ja, Zeus, der die Europa entführt hat, und Götter, die vergewaltigen, abscheulich. Und das sollen Vorbilder sein für die Menschen und für die Kinder. Wenn man diese Religion weitergibt in der Familie, was gibt man da weiter? Und viele hatten wirklich genug von solchen Mythologien und sehnten sich nach einem ewigen, gerechten Gott der Liebe. Und da hörten sie, da drüben in der Synagoge, die sprechen nicht von solchen Göttern wie Zeus und Apollo sie waren, sondern von einem ewigen Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, der sich aber auch in der Geschichte als lebendiger Gott erwiesen hat. Und da gingen viele in die Synagogengottesdienste und hörten einfach zu und lernten aus dem Alten Testament. Und so wurde diese Sehnsucht nach dem ewigen und allmächtigen Gott auch beantwortet. Und so waren viele Nichtjuden bereits vorbereitet auf die Botschaft des Neuen Testaments, dass die Antwort ist auf das Alte. Das Alte, Verheißung, der Messias wird kommen. Das Neue, Erfüllung, der Messias, der Erlöser ist gekommen für Israel und alle Völker. Und tatsächlich vor 2000 Jahren wurde Jesus Christus am Knotenpunkt der 3 Kontinente Europa, Asien und Afrika geboren in Bethlehem. Er predigte in Israel und sogar über die Grenzen Israels hinaus bis in das Gebiet des heutigen Libanon und auch bis ins Gebiet des heutigen Jordanien. Aber Im Jahr 32 wurde er auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. In Erfüllung der Prophetie des Alten Testaments. Der Messias würde kommen und sterben für unsere Sünden als Opfer. So steht das in Jesaja 53. Und hunderte von Zeugen konnten das weitergeben, was sie wirklich gesehen hatten. Am dritten Tag ist Jesus Christus auferstanden. Und diese Nachfolger schrieben schließlich das Neue Testament. Eine Sammlung von 27 Büchern, von Matthäus bis Offenbarung, und zwar in den Jahren zwischen 32 und 100 nach Christus. Nun ganz wichtig, nur Bücher, die von den durch Jesus Christus eingesetzten Aposteln geschrieben wurden, wurden anerkannt als inspirierte Bücher. Jesus Christus hat Apostel eingesetzt und hat ihnen seine Autorität gegeben. Er hat gesagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Matthäus 10. Wer euch verwirft, verwirft mich. Also so hat er seine Autorität diesen 12 Aposteln gegeben. Und nur solche Propheten, die von diesen Aposteln, den 12, für die 12 Stämme Israels, und von dem Apostel Paulus, der als Apostel eingesetzt wurde für die nichtjüdischen Völker. Nur solche Propheten, die von diesen Aposteln anerkannt waren als Apostel, als Propheten, wurden anerkannt als biblische Schreiber. Und zwar sagt der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde, die Kirche. Jetzt muss ich das Wort natürlich erklären. Kirche im Neuen Testament meint nicht ein Gebäude mit einem Turm, sondern meint die Summe aller derer, die an Jesus Christus glauben, als ihren Herrn und Erlöser. Die Summe aller derer, die ihre persönliche Schuld eingesehen haben und Gott im Gebet bekannt und bereut haben. Und das Opfer von Jesus Christus geschehen an ihrer Stelle für sich in Anspruch genommen haben. Die bilden die Kirche, die Gemeinde. Und zwar, ob das nun Juden sind oder Nichtjuden aus den anderen Völkern. Das ist die Kirche. Und von dieser Kirche heißt es in Epheser 2, Vers 20, sie sei aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Nun, da haben wir einen architektonischen Begriff. Die Grundlage. Ich lese nochmals Epheser 2, Vers 20. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 2, dass alle Gläubigen, die zur Kirche gehören, dass die zusammen einen geistlichen Tempel bilden, Tempel Gottes. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein an diesem Tempel. Und so erklärt hier der Apostel Paulus, dieser Tempel ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten und Jesus Christus ist der Eckstein. Das ist eine Anspielung auf den Tempel in Jerusalem. Der war so gebaut. Hier sehen Sie diesen Felsen, der heute im Felsendom ist, auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Und zwar ist das der natürliche Gipfel des Berges Moria oder Zion, wie er in der Bibel auch heißt. Auf diesem Felsen hatte Salomo das Tempelhaus gebaut, und zwar speziell das Allerheiligste auf diesen Felsen. Man sieht heute noch die Vertiefung, die er gemacht hatte für die Bundeslade. Mit den entsprechenden Maßen. Und jetzt sehen Sie aber, nach Osten geht dieser Fels da runter. Wie eine Rampe. Und nachher ist das Felsniveau 3,15 Meter tiefer. Nun, Im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus Christus hat man diesen Höhenunterschied ausgeglichen, indem man große Steine aufgelegt hat auf das Felsfundament. Und das ist die Erklärung, dass eben hier gesagt wird, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Diese Steine, diese Bausteine, aufgebaut auf dem Felsen, symbolisieren die Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Aber der eigentliche Fels, das eigentliche Fundament, das ist Jesus Christus. Dieser Fels wird hier genannt Eckstein. Warum? Weil der Tempel nach der natürlichen Position dieses Felsens gebaut wurde. Ja, Sie können das nachkontrollieren. Gehen Sie nach Jerusalem. Die Ostmauer mit dem goldenen Tor. Diese Mauerlinie hat nie geändert seit König Salomo. Aber wenn Sie mal vergleichen, die Westkante, die natürliche Westkante des Felsens im Felsendom ist parallel zu dieser Ostmauer. Das heißt, dieser Fels hat als Eckstein gedient. Der Eckstein war immer der Stein, der die Mauerlinien in der Antike bestimmt hat, durch seine Position. Und so ist das der Eckstein. Und dieser Eckstein, verbunden mit dem ganzen Felsfundament, ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Von ihm heißt es in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also das Fundament der Kirche, das Felsfundament, ist Jesus Christus, der Erlöser. Aber auf diesem Felsfundament haben wir dieses Steinfundament, das eben die Apostel und Propheten symbolisiert. Und darauf aufgebaut ist der Tempel. Und so wurden nur Bücher anerkannt für das Neue Testament, die nachweislich von diesen 12 Aposteln oder von dem Apostel Paulus geschrieben worden sind. Oder von Propheten, die durch diese Apostel anerkannt waren. Wer waren diese Propheten? Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Sie können sagen, ja, aber das ist ja nicht ein prophetisches Buch. Nein, es ist ein Evangelium, das das Leben von Jesus Christus beschreibt und die Prophetien von Jesus Christus beschreibt, aber es ist geschrieben durch einen inspirierten Schreiber und darum ein Prophet. So wie Josua, Richter, ja, Geschichtsbücher sind, aber von Propheten geschrieben. Und Markus war nicht einer der 12. Aber er war anerkannt durch den Apostel Petrus, der auch offiziell sein Evangelium anerkannt hatte. Und das Lukas-Evangelium wurde eben von dem Arzt Lukas geschrieben, der als Prophet anerkannt war durch den Apostel Paulus. Und darum wurde das Lukas-Evangelium eben akzeptiert als Gottes Wort. Und weiter, der Jakobusbrief wurde ja von Jakobus, dem Halbbruder des Herrn, geschrieben. Und der Judasbrief von Judas, dem Halbbruder des Herrn. Nicht von Judas, dem Verräter. Nicht von Judas Iskariot. Judas, Halbbruder des Herrn. Und diese Männer waren von den Aposteln anerkannt als Propheten. Und darum wurden diese Bücher als neutestamentliche Bücher akzeptiert. Und die frühen Christen, die haben ganz genaue Untersuchungen gemacht. Wer hat dieses Buch geschrieben? Und das Erstaunliche ist, wenn wir heute so zurückgelehnt nach 2000 Jahren das anschauen, müssen wir sagen, die sind auf keine einzige Fälschung reingefallen. Denn ab dem 2. Jahrhundert, als die Apostel schon gestorben waren, wurden eine Reihe von gefälschten Büchern geschrieben, die es heute noch gibt. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Das wird in der Forschung angesetzt auf ungefähr 140 nach Christus. Der Apostel Thomas war schon längst gestorben. Der letzte, der noch, nachdem alle gestorben waren, übrig geblieben war, das war Johannes, der Apostel Johannes. Und der starb um 100 nach Christus. In den Anfangsjahren von Kaiser Trajan. 140. hat ein Betrüger dieses Evangelium geschrieben unter dem Namen von Thomas. Aber die Christen sind schlussendlich nicht reingefallen, haben das verworfen. Sie haben auch schon gehört vom Judas-Evangelium. Das ist eine Fälschung etwa aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Aber die frühen Christen haben das verworfen. Und interessant, manche moderne Leute, die finden das richtig toll, solche Sachen. Sogar im Spiegel wird das gebracht, ja? Unglaublich. Der Spiegel hat schon so viel unwissenschaftliche Dinge gebracht. Das ist mir ganz peinlich, was die schon verkündigt haben über das Christentum. Als große Wissenschaft. Es ist nichts von Wissenschaft. Und die frühen Christen, die haben ganz akribisch nachgesucht. Ist das? Nein, verworfen. Die haben alle Fälschungen verworfen. Und darum finden sie keine Bibeln, die durch Bibelgesellschaften verbreitet werden, heute, die irgendwelche solche Fälschungen enthalten. Sie finden nur die authentischen 27 Bücher. Und interessant ist, dass in 2. Petrus 3, Vers 15, der Apostel Petrus über die Briefe von dem Apostel Paulus spricht. Und dort erwähnt er sogar den Hebräerbrief. Er spricht von einem Brief, den Paulus den gleichen Leuten geschrieben hatte, denen Petrus seine Petrusbriefe geschrieben hatte. Petrus schrieb seine beiden Briefe an die Juden in der Diaspora. Und zwar insbesondere in der heutigen Türkei. Er erwähnt die verschiedenen Provinzen. Nun, ein Rundschreiben an Juden von Paulus. Und Petrus zählt diesen Brief zu den Heiligen Schriften in dieser Stelle. Welcher Brief kann das sein? Der 1. Korintherbrief? 2. Korintherbrief? Nein, der wurde an die Gemeinde von Korinth geschickt. Epheserbrief geht auch nicht. Kolosserbrief geht auch nicht. Thessalonicher Briefe geht auch nicht. Römerbrief geht auch nicht. Es bleibt nur der Hebräerbrief, der eben an Juden gerichtet worden war und von dem Apostel Paulus geschrieben worden war und zu den Schriften gezählt wurde. Und weiter ist zu sagen, Paulus bestätigt das Lukas-Evangelium in 1. Timotheus 5, Vers 18. Er zitiert an dieser Stelle aus dem 5. Buch Mose, aus der Tora, und zitiert dann gleich noch aus Lukas 10. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und diese beiden Zitate fasst er zusammen als Wort der Schrift, der Heiligen Schrift. Das heißt, er stellt das Lukas-Evangelium auf die gleiche Höhe wie die Tora. Das ist gewaltig, ja? Und Sie sehen, weiter, der 2. Petrusbrief erwähnt den 1. Petrusbrief. In 2. Petrus 3, Vers 1. Und der Judasbrief nimmt in Kapitel 1, Vers 17 direkten Bezug auf den 2. Petrusbrief. Sehen Sie diese innerneutestamentlichen Bezüge? Und schauen Sie, allein durch diesen Hinweis von Petrus auf die Briefe von Paulus. Er spricht von den Briefen des Apostels Paulus, die zur Heiligen Schrift gehören. Da haben wir bereits die Bestätigung von 14 von den 27 Büchern des Neuen Testaments. Und dann kommen noch dazu die Petrusbriefe, da sind wir auf 16. Das Lukas-Evangelium, da sind wir schon bei 17. Und so musste man nicht warten, bis irgendwann ein Konzil im 4. Jahrhundert tagen würde, das beschließt, diese Bücher gehören zum Neuen Testament. Und jetzt für manche vielleicht eine riesige Enttäuschung. Ja, weil dann gehen solche Bestseller wie Dan Brown, die gehen dann wirklich in den Papierkorb. Es hat nie ein ökumenisches Konzil gegeben, das beschlossen hätte, welche Bücher zum Neuen Testament gehören. kein Konzil. Und wenn ich sage ökumenisch, das Wort hat nichts zu tun im Zusammenhang mit Ökumene heute, ja? Sondern ökumenisches Konzil bedeutet, dass eine Zusammenkunft stattgefunden hat mit Bischöfen, die die ganze Christenheit von damals vertreten hatte. Darum ökumenisch kommt von Ökumene, der Erdkreis. Ja? Also ein ökumenisches Konzil wäre ein Konzil, das die ganze Christenheit vertreten hat. Aber keines dieser Konzilien wie Nicäa, Konstantinopel, 4. Jahrhundert, Ephesus, 5. Jahrhundert, hat die Kanonfrage beschlossen. Ja, aber, sagt einer, doch, in dem Konzil von Hippo, Nordafrika, 397, die haben die Kanonfrage behandelt. Ja, aber das war ein lokales Konzil. Das hatte gar keine Bedeutung für die weltweite Christenheit. Ja. Ja, es ist so. Wenn jemand behauptet, das sei beschlossen worden im 4. Jahrhundert, in der konstantinischen Zeit, dann müssen Sie einfach ganz ruhig bleiben und sagen, ja, kannst du mal den Konzilstext bringen? Und Sie werden den nie bekommen. Nie! Ja. Aber wieso ist denn die Christenheit so einig über diese 27 Bücher? Ja, ob die katholische Bibel, ob eine lutheranische Bibel, ob eine reformierte Bibel, der Zwinglianer in der Schweiz. Alle haben die gleichen 27 Bücher. Wie kommen die darauf? Es wurde ja nie irgendwie zentral beschlossen. Musste gar nicht beschlossen werden. Der Kanon musste erkannt werden. Man musste erkennen, welche Bücher sind von den Aposteln und von den von ihnen anerkannten Propheten geschrieben. Und das war's. That's it. So einfach. Natürlich hat man auch weitere Bücher geschrieben. Nicht wahr? Zum Beispiel, es gibt den Clemensbrief aus der Zeit um 100 nach Christus. Und es gibt ganz viele Schriften der sogenannten apostolischen Väter, nennt man die in der Kirchengeschichte. Das sind Bibellehrer aus der frühen Christenheit, hier besonders 2. Jahrhundert, und dann spätere Bibellehrer, die werden genannt Kirchenväter. Die haben ganz viele Bücher geschrieben. Aber keiner dieser Schreiber hat gesagt, ich bin inspiriert. Und darum wurden die auch ganz natürlich nicht als Gottes Wort anerkannt. Ja? Nun, das ist also ganz, ganz natürlich gegangen. Und doch mit einer solchen Klarheit weiß die Christenheit auch heute noch, welche Bücher zum Neuen Testament gehören. Und was das Alte Testament anbetrifft, so sagt der Apostel Paulus in Römer 3, dass die Aussprüche Gottes dem jüdischen Volk anvertraut worden waren. Also das jüdische Volk musste den Prophetentest durchführen. Eins, stimmt er überein mit der Tora? Zweitens, hat er nie sich in einer Prophetie geirrt? Und so anerkannten die die Bücher von Mose bis Malachi. Und nachher gab es keine mehr. Aber das musste man nicht 2000 Jahre später in Trient, in Italien, beschließen, dass da noch 14 andere dazugehören. Das geht natürlich nicht. Denn diese Aussprüche Gottes nach Römer 3, und das sagt der Apostel Paulus, wurden dem jüdischen Volk anvertraut. Und die mussten den Test durchführen zur Zeit, als diese Propheten auftraten. Da müssen wir nicht später kommen. Im 16. Jahrhundert können wir ja gar nicht mehr testen, was diese Propheten geredet oder nicht geredet haben, ja? Aber in Bezug auf das Neue Testament, da mussten die frühen Christen den apostolischen Test durchführen. Und das haben sie wirklich gründlich getan. Nun, das Neue Testament und das Alte Testament zusammen ist ein Buch mit 7 Teilen. In Lukas 24, da erklärt der Herr Jesus seinen Jüngern die Prophezeiungen, die sich erfüllt haben durch sein Kommen. Und da wird in Lukas 24 gesagt, dass er zeigte, was geschrieben war in dem Gesetz Mose, in den Propheten und den Psalmen. Sieht man? Der Herr Jesus anerkennt die Dreiteilung der hebräischen Bibel. Torah, Nevi'im, Uchduvim. Und in Johannes 14 bis 16 kündigt der Herr Jesus den Heiligen Geist an, der an Pfingsten ausgegossen werden sollte. Und er sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich zu euch geredet habe. Und das war ein Hinweis auf die Abfassung der vier Evangelien, die vollzogen werden konnte durch diese spezielle Erinnerung des Heiligen Geistes an die Worte, die Jesus Christus hier auf Erden gesprochen hatte. Und dann im weiteren Verlauf, in Johannes 15 am Schluss, sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird kommen und er wird von mir Zeugnis ablegen und ihr werdet Zeugnis ablegen von mir. Das war bereits ein Hinweis auf die Abfassung der Apostelgeschichte. Da wird nämlich das Zeugnis von Jesus Christus in den ersten 30 Jahren, vom Jahr 32 bis ins Jahr 62, beschrieben. Das ist die einzige von Gott inspirierte Kirchengeschichte, die Lukas verfasst hat. Und da werden also die 30 ersten Jahre des christlichen Zeugnisses beschrieben. Und dann weiter in Johannes 16 sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird euch in die ganze Wahrheit führen. Die ganze Wahrheit finden wir in den 21 Briefen der Apostel und Propheten im Neuen Testament. Denn da wird die apostolische Lehre mit den Geheimnissen, also Wahrheiten, die man im Alten Testament nicht findet, sondern die Gott ganz neu den Aposteln geoffenbart hat, entfaltet. Da haben wir die Wahrheit, die volle Wahrheit. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 16 weiter, und das Kommende wird er euch verkündigen. Und dieser Hinweis hat sich ganz besonders eben erfüllt durch die Abfassung des einzigen 100% prophetischen Buches im Neuen Testament, die Offenbarung. Und so haben wir also das Alte Testament, Gesetz, Propheten und Schriften. Und dann kommen die Evangelien. Das ist die Erinnerung nach Johannes 14. Dann die Apostelgeschichte, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und dann die Briefe, die Wahrheit, die volle Wahrheit. Und schließlich die Offenbarung, das Künftige. Sieben Teile. Und die Zahl sieben, wissen Sie ja, spätestens seit dem ersten Kapitel der Bibel, symbolisiert Vollkommenheit, Perfektion. Ja, mit dem Sieben-Tage-Werk war die Welt vollkommen da, erschaffen durch Gott. Und sehen Sie, was ist im Mittelpunkt dieser sieben Teile, im Zentrum? Die Evangelien. Das ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Das Alte Testament hat den Messias angekündigt und die Evangelien zeigen, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, wurde Mensch, damit er als Mensch für uns Menschen sterben könnte. Der Gerechte für uns die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. So steht das im Zentrum. Und alles herum weist hin auf diesen einen, den Retter der Welt. Und zum Schluss noch ein Wort zur Inspiration der Bibel. Paulus, der Apostel Paulus, schreibt in 2 Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott inspiriert und nütze zur Lehre. Warum sagt er alle Schrift? Der Ausdruck die Schrift war im Judentum ein klarer Ausdruck für die inspirierten Bücher des Alten Testaments. Und nun sagt Paulus hier, alle Schrift, damit wir da sagen, im Zusammenhang geht es um das Alte Testament und die Lehre von Paulus und den anderen neutestamentlichen Autoren. Und dann fasst Paulus zusammen, alle Schrift. Da meint er die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, ist von Gott inspiriert. Von Gott inspiriert lautet auf Griechisch Theopneustos. Ein Wort. Es heißt von Gott gehaucht. Wenn ich spreche, ist das nur möglich, weil ich da immer wieder tief einatme und dieser Luftstrom von da unten her kommend geht durch meine Stimmbänder und dann durch den Rachenraum zwischen Zähnen und Zunge hindurch, zwischen den Lippen, da auch noch gefeilt, nicht mal wenn ich B sage und W, ja, und Kommunikation ist also unmöglich, wenn nicht dieser Hauch da wäre. Das heißt, wenn es hier heißt, von Gott gehaucht, dann heißt es die direkte Rede von Gott. Gott spricht. Nicht wahr? Es gibt diese falsche Lehre, die besagt, die Bibel enthalte Gottes Wort. Aber das ist falsch. Das ist ein Trick in der modernen Theologie, um zu sagen, ja, für mich ist das Gottes Wort und für jemand anders ist das Gottes Wort. Und jeder wählt so aus, was ihm passt. Ja, damit man an den Stellen in der Bibel, die einem nicht passen, so vorbeikommt, ja? Die Bibel enthält Gottes Wort. Aber das ist etwas ganz anderes, als zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Und hier steht, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, durch diese geschriebene Bibel spricht Gott direkt zu uns Menschen. Und das bedeutet, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und Gott spricht aktiv, wenn wir die Bibel lesen, zu uns. Sie ist Gottes Rede in schriftlich fixierter Form. Und das ist noch mehr, als wenn man korrekt sagen würde, die Schreiber der Bibel waren inspiriert. Das wird so gelehrt in 2. Petrus 1, 21. Aber dann könnte immer noch jemand kommen und sagen, ja, aber vielleicht haben diese Schreiber auch noch eigene Gedanken und Gefühle und Weltbilder mit in die Bibel hineingenommen. Aber hier steht nicht, die Bibelschreiber sind von Gott inspiriert, sondern die Schrift. Nicht wahr? Das ist das Endprodukt der Bibelschreiber. Das ist Gottes Wort. Das Geschriebene, das ist Gottes direkte Rede zu uns. Und damit wird klar, es ist nicht eine Mischung von menschlichen Ideen und Gottes Wort, sondern es ist Gottes Wort, so direkt an uns gerichtet. Die Bibel ist von Gott inspiriert, Altes und Neues Testament. Und warum ein Buch? Es gibt manchmal Intellektuelle, die sagen so, etwas abgehoben. Also was ist das für ein Gott, der durch ein Buch zu uns Menschen sprechen will? Ja, stellen Sie sich vor, wir hätten kein Buch von Gott. Dann würde das etwa so laufen. Herr Müller sagt, diese Nacht habe ich einen Traum gehabt. Ich habe eine Vision gehabt im Traum, so und so. Und der Herr Neufeld sagt, ach, und gestern Nachmittag hatte ich eine Vision. War so auf dem Balkon, bisschen abgehoben, ja, und plötzlich eine Vision. Und Gott hat mir zu mir gesprochen, aber der hat mir genau das Gegenteil gesagt. Ja, und jetzt, auf wen hören Sie? Auf Herrn Müller oder auf Herrn Neufeld? Und das sind ja erst zwei. Nicht wahr? Dann würde ja Gott zu uns allen Menschen sprechen. Und jeder käme mit seiner Lehre und ein heilloses Durcheinander. Aber hier haben wir die Heilige Schrift. Und Sie können Ihre Bibel zu Hause nehmen und ich nehme meine Bibel. Und wenn Sie sagen, ja, Gott hat das und das gesagt, und ich sage, nein, Gott hat das und das gesagt. Ja, dann müssen wir zusammen die Bibel nehmen, aufschlagen und lesen, was steht da. Und in welchem Zusammenhang ist das da? Dann haben wir eine gemeinsame Grundlage, wo man Gottes Willen erkennen kann. Man kann nicht einfach mutwillig und subjektiv kommen. Und das ist ja übrigens das große Problem der charismatischen Bewegung. Die sagen, ja, natürlich haben wir die Bibel, aber Gott inspiriert auch heute. Und es ist ein heilloses Chaos. Der Prophet sagt das und der das und der das. Und so viele Dinge sind nachweislich nicht in Erfüllung gegangen. Die großen Propheten der Bewegung haben gesagt, im Jahr 2000 wird die größte Erweckung aller Zeiten kommen in Europa und Nordamerika. Das ist ausgeblieben. Das waren alles falsche Propheten. Und wo sind die heute? Viele von diesen operieren heute noch. Woher ist nichts geschehen? Das geht natürlich nicht. In Israel ist was geschehen. Das war wirklich aus. Und das ist eben der Punkt, diese Subjektivität, die ja reinkommt. Aber Gott hat uns eben ein Wort gegeben, das Referenz ist für die ganze Welt. Und darum ist es so wichtig, dass man die Bibel studiert. Und nicht nur ein bisschen mal da liest, mal dort. Ja, dann wissen sie ja doch nicht, was in der Bibel steht. Es ist wirklich wichtig, dass man die Bibel durchliest, von Anfang bis zum Schluss. Und das Ziel hat, die ganze Bibel zu lesen. Und dass man eben jeden Tag liest. Am Morgen. Und Gott auch vorher bittet. Sprich durch dein Wort zu mir. Und dann erlebt man wirklich, dass dieses Wort lebendig und wirksam ist. Gott spricht direkt zu uns und in unser Leben hinein. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Vielen Dank fürs Zuhören.